NDR Info. Themen des Tages.
Die Lage in Gaza beschäftigt uns in den letzten Tagen sehr intensiv. Wie kann endlich Hilfe für die hungernden Zivilisten ankommen? Nun gibt es eine politische Entwicklung, nachdem Frankreichs Präsident Macron angekündigt hat, Palästina als Staat anzuerkennen. Die Reaktionen fallen unterschiedlich aus. Wir geben gleich einen Überblick und sprechen auch mit einem Völkerrechtler. Volkswagen hat heute Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Der Konzern verdient noch, aber deutlich weniger als vor einem Jahr. Und wir schauen noch nach Baden-Württemberg. Dort hat es jetzt einen Rücktritt gegeben, nachdem gestern auf einem Wahlzettel ein Hakenkreuz aufgetaucht war. Auch dazu gleich mehr. Ich bin Birgit Langhammer. Schönen guten Abend. Gestern Abend hat der französische Präsident Emmanuel Macron im sozialen Netzwerk X geschrieben, Frankreich werde Palästina als Staat anerkennen. Ich werde dies im September dieses Jahres vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen feierlich verkünden, so Macron wörtlich. Damit hat er viele Reaktionen hervorgerufen. Wir wollen jetzt die wichtigsten Fragen klären. Was steckt dahinter? Warum kommt der Vorschlag jetzt? Wer unterstützt Macron? Wer kritisiert? Zunächst. Offenbar hat der französische Präsident darüber schon länger mit Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas verhandelt. Und es gibt auch Anforderungen, die erfüllt sein müssen für Macron. Ein entmilitarisierter Palästinenserstaat gehört dazu, der Israel vollkommen anerkenne. Das sei eine Voraussetzung für die Sicherheit im Nahen Osten. Julia Borotta berichtet aus Paris.
Der Sprecher des Außenministeriums, Christophe Lemoine, begründet den Schritt wie folgt. Das ist kein Akt der Hoffnungslosigkeit. Es geht darum, eine Dynamik ins Rollen zu bringen, Druck auf Israel auszuüben, damit die militärischen Operationen enden, damit wieder Hilfe nach Gaza kommt und die Geiseln befreit werden. Wir wollen Dynamik reinbringen und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Das sieht der israelische Botschafter in Frankreich selbstverständlich anders. Joshua Sarkar äußerte sich bei France Info entgeistert.
Le message est la violence marche.
Die Botschaft, die Macron sendet, ist doch, Gewalt funktioniert. Macht weiter und ihr bekommt, was ihr wollt. Macron hat sich in den letzten Monaten tief erschüttert gezeigt vom Leid der Menschen in Gaza. Und er scheint die Geduld zu verlieren. Denn all seine Bemühungen, von Israel humanitäre Zugeständnisse zu erwirken, sind gescheitert. Der Sprecher des Außenministeriums, Christophe Lemoine, betont, Frankreich wolle mit der Anerkennung Palästinas als Staat das Anrecht der Palästinenser bekräftigen, auf ihrem eigenen Territorium zu leben. Das sei zunehmend bedroht, wie die jüngste Abstimmung im israelischen Parlament gezeigt habe. Die Abstimmung in der Knesset am Mittwoch darüber, das Westjordanland zu annektieren, ist ein schlechtes Zeichen. Das geht in die falsche Richtung. Wir brauchen eine andere Dynamik. Es geht darum, dass die legitimen Wünsche der Palästinenser gehört werden. Macron setzt darauf, dass andere wichtige Staaten es ihm gleich tun. Großbritannien zum Beispiel. Außerdem hofft er, dass umgekehrt arabische Staaten Israel als Staat anerkennen werden. Frédéric Ancel, Fachmann für Geopolitik im Nahen Osten an der Universität Paris 8, glaubt nicht, dass der Präsident damit Erfolg haben wird. Saudi-Arabien wird keinesfalls Israel anerkennen, nur weil Frankreich Palästina anerkennt. Die Saudis haben ihre Position diesbezüglich eher noch verschärft. Sie warten mindestens ab, bis der Krieg in Gaza ganz beendet ist. Frankreich hat überhaupt nicht das diplomatische oder wirtschaftliche Gewicht, um ein Land wie Saudi-Arabien mit sich zu ziehen. Überhaupt sei Frankreichs Einfluss in der Region beschränkt. Der Schritt Macrons sei für die israelisch-französischen Beziehungen kein schwerer Donnerschlag. Klar, mich überrascht die scharfe Reaktion von Premier Netanyahu nicht, aber seiner in Teilen rechtsextremen Regierung ist ohnehin herzlich egal, was Frankreich macht. Frankreich ist außerdem nur der viertwichtigste Handelspartner Israels innerhalb der EU. Mag sein, dass es ein paar diplomatische Scharmützel geben wird. Die Beziehungen zwischen Frankreich und Israel sind aber ohnehin sehr bescheiden. Das sieht man in der französischen Regierung anders. Mit der Anerkennung Palästinas mache man genau das, was die islamistische Hamas immer abgelehnt habe. Man wirke auf eine Zwei-Staaten-Lösung hin. Man unterstütze diejenigen Palästinenser, die Frieden mit Israel wollen.
Soweit unsere Frankreich-Korrespondentin Julia Borutta. Israel lehnt die Anerkennung erwartungsgemäß ab. Benjamin Netanyahu argumentiert, so werde Terror belohnt. Scharfe Kritik kommt auch aus den USA. Es verzögere den Friedensprozess, meint US-Außenminister Rubio. Der französische Präsident hatte also eine große Debatte ausgelöst, kurz nach seinem Besuch in Berlin. Eigentlich wollte er diesen Schritt auch immer gemeinsam mit Partnern gehen. Doch man sieht durchaus, wie weit seine Position von der des deutschen Kanzlers Friedrich Merz entfernt ist. Der wiederum hatte diese Woche erklärt, warum er den internationalen Appell an Israel für ein Kriegsende nicht unterzeichnen werde. Christina Nagel jetzt über Reaktionen in Berlin.
Einen palästinensischen Staat zum jetzigen Zeitpunkt anzuerkennen, das macht aus Sicht der Bundesregierung keinen Sinn.
Die Bundesregierung hält an der Überzeugung fest, dass nur eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung dauerhaft Frieden und Sicherheit für Israelis und Palästinenser bringen wird.
Die Anerkennung eines palästinensischen Staates, macht der Sprecher der Bundesregierung Stefan Cornelius deutlich, sei ein Schritt, der am Ende von Verhandlungen stehe, nicht aber am Anfang. Auch weil vieles offen ist. In welchen Grenzen wird ein Palästinenserstaat auch von Israel anerkannt? Wer wird als politische Führung akzeptiert, nicht nur international, sondern auch in der Region? Und welchen Status bekommt Ostjerusalem? Außenminister Johann Wadephul macht im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio klar,
dass die förmliche Anerkennung eines palästinensischen Staates dann geschehen sollte, wenn dieser sich herausgebildet hat, wenn er erkennbar ist.
Von diesem Punkt allerdings ist man weit entfernt. Dass Frankreich nun Druck macht, dafür hat der Außenminister Verständnis.
Frankreich sieht die große Gefahr, dass ein palästinensischer Staat unmöglich wird durch einseitige Schritte Israels, auch Annexionsvorhaben, die ja jetzt auch bedauerlicherweise in der Knesset zumindest beschlossen worden sind, wenn das auch noch keine rechtliche Bedeutung hat. Diese Sorge Frankreichs teilen wir.
Nicht aber die Verfahrensweise. Weniger diplomatisch fallen die Reaktionen von Unionsabgeordneten aus. Sie werten den Vorstoß des französischen Präsidenten als falsches Signal. Damit werde die Hamas für ihren Terror belohnt, findet CSU-Generalsekretär Martin Huber. Ähnlich formuliert es auch der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses Armin Laschet im Sender NTV.
Die sich jetzt gestärkt fühlen, sind die Hamas-Leute, die sagen, seht mal, wir kriegen den palästinensischen Staat, ohne dass wir die Waffen niederlegen, ohne dass wir einen Waffenstillstand eingehen. Ich glaube, im Hinblick auf den Krieg in Gaza wird es leider für die leidende Bevölkerung überhaupt keine Auswirkungen haben, weil sich jetzt die Dinge nur verhärten.
Anders sieht es die politische Linke. Die Anerkennung Palästinas durch Frankreich sei ein wichtiges Zeichen, betont Linken-Chef Jan van Aken. Sowohl er als auch BSW-Chefin Sarah Wagenknecht fordern die Bundesregierung auf, dem Beispiel Frankreichs zu folgen, um sich nicht mitschuldig zu machen an Kriegsverbrechen und Hungertoten.
Christina Nagel aus Berlin. Macron spricht von moralischer Pflicht, den Krieg in Gaza zu beenden, Zivilisten zu helfen. Es gibt ja bereits 150 UN-Mitgliedstaaten, die den palästinensischen Staat anerkannt haben. Wir erinnern uns, im vergangenen Jahr haben sich da noch Norwegen, Spanien, Irland angeschlossen. Darüber habe ich mit dem Völkerrechtler Professor Mehrdad Payande von der Bucerius Law School gesprochen. Er hat den Schwerpunkt Friedenssicherungsrecht. Und ich habe ihn gefragt, was verändert denn nun diese französische Ankündigung?
Unmittelbar verändern tut sie erstmal nicht viel. Man kann vielleicht aus völkerrechtlicher Perspektive dazu sagen, erstens, die Anerkennung Palästinas als Staat ist ohne weiteres völkerrechtlich zulässig. Sie wäre nur dann untersagt, wenn es einen Konflikt mit der territorialen Integrität eines anderen Staates gäbe. Das ist hier nicht der Fall. Palästina gehört nicht zu Israel, zum israelischen Territorium. Das hat der Internationale Gerichtshof 2024 auch unmissverständlich festgestellt. Das wirft die Frage auf, welche Konsequenzen hat die Anerkennung? Nun, sie stärkt den palästinensischen Anspruch auf Staatlichkeit und die Position Palästinas auf internationaler Ebene. Das ist durchaus relevant, weil Palästina Mitglied zahlreicher völkerrechtlicher Verträge ist und auch Mitglied in internationalen Organisationen. Und hier gibt es immer wieder Streit. Zu den unmittelbaren politischen Auswirkungen. Gut, die Reaktionen aus der internationalen Gemeinschaft bislang, die waren natürlich erwartbar. Also sowohl die Ablehnung und Kritik aus Israel und von Seiten der USA, als auch die Zustimmung von Staaten, die Palästina bereits anerkennen. Wichtig ist, das haben Sie ja auch schon angesprochen, eigentlich der Zeitpunkt, in dem diese Anerkennung oder die Ankündigung der Anerkennung kommt. Das hat natürlich, ich würde sagen, zwei Hintergründe. Das eine ist die humanitäre Lage in Gaza, die immer dramatischer wird mit der unfassbar hohen Zahl der getöteten Zivilisten, einschließlich Kindern, der Versorgung, der schrecklichen Versorgung mit Lebensmitteln, der Hungerkatastrophe. Das andere ist aber auch die immer weiter schwindende Aussicht auf eine mit Israel ausgehandelte Zwei-Staaten-Lösung. Die wird immer unwahrscheinlicher und das schreibt Macron in seinem Brief an Präsident Abbas auch. Wir haben da eine ganze Reihe von Entwicklungen. Wir haben die offenen Pläne der israelischen Regierung, die Palästinenser aus dem Gazastreifen zu vertreiben. Wir haben die offene Formulierung des Anspruchs, dass die palästinensischen Gebiete zum Staat Israel gehören. Und wir hatten gerade diese Woche eine Resolution im israelischen Parlament in der Knesset, die mit überwältigender Mehrheit angenommen wurde, in der die Knesset die israelische Regierung zur Annexion des Westjordanlands aufruft. Also das ist der Hintergrund, in dem diese Anerkennung jetzt erfolgt.
Weil man, und so deutlich muss man es vielleicht sagen, jetzt nochmal festhalten möchte, wahrscheinlich auch von französischer Seite aus, dass es Palästina geben soll und muss und eben von israelischer Seite es danach aussieht, als würde man Fakten schaffen und damit eben die Zwei-Staaten-Lösung obsolet machen. Ich habe nochmal nachschauen müssen, die ersten Überlegungen für diese Zwei-Staaten, die gab es schon vor fast 90 Jahren. Und wir beziehen uns, glaube ich, auch oft auf die UN-Resolution von 1974, aber auch 2015 gibt es nochmal eine UN-Resolution, die ebenfalls diese zwei Staaten vorsieht. Und Deutschland erkennt ja das Selbstbestimmungsrecht der Palästinenser und das Streben nach einem eigenen Staat auch an. Ist es denn tatsächlich aus Ihrer Sicht noch möglich, einen Staat zu etablieren, oder ist das alles auch im Moment mehr ein symbolischer Schritt?
Naja, das hat er gerade schon gesagt. Auf der internationalen Ebene erkennen fast 150 Staaten Palästina als Staat an, unter anderem auch eine Vielzahl europäischer Staaten. Und Palästina tritt auf internationaler Ebene ja auch durchaus wie ein Staat auf und wird als solcher behandelt, ist Vertragspartei, Mitglied internationaler Organisationen, nicht Mitglied der Vereinten Nationen, aber beispielsweise des Internationalen Strafgerichtshofs. Also da hat die Staatlichkeit natürlich schon eine Bedeutung. Die eigentliche Frage ist natürlich, ändert sich etwas an der tatsächlichen Lage, also daran, dass Palästina momentan nicht in der Lage ist, effektive Staatsgewalt auf den palästinensischen Gebieten auszuüben, so wie wir uns das bei einem souveränen Staat vorstellen würden. Das kann natürlich jetzt vorrangig nicht eine Anerkennungserklärung von einzelnen Staaten bewirken, sondern das hängt natürlich primär davon ab, dass Israel seine Besatzung über die palästinensischen Territorien aufgibt. Dazu ist Israel völkerrechtlich verpflichtet. Das hat der Internationale Gerichtshof im letzten Jahr auch unmissverständlich klargestellt. Und da kann die Anerkennung vielleicht als Maßnahme angesehen werden, die darauf abzielt, diese Entwicklung zu einer eigenen Staatlichkeit Palästinas voranzutreiben. Für sich herbeiführen kann sie aber natürlich nicht.
Jetzt sind Sie spezialisiert auch auf Friedenssicherungsrecht. Inwiefern, wir hören das immer, würde ein Staat Palästina den Frieden in Nahost sichern? Aber im Moment sieht es dann auch aus, als würden wir bis dahin ja auch weiterhin, eben auch wie die vergangenen Jahrzehnte, gar nicht erst kommen, oder?
Ja, das ist richtig. Wir haben da eine langanhaltende Diskussion. Müsste zuerst Frieden und Sicherheitsgarantien für Israel da sein, bevor man einen palästinensischen Staat anerkennt? Oder umgekehrt, kann die Anerkennung eines palästinensischen Staates eine Bedingung für Frieden und Sicherheit sein? Das ist eine schwierige Frage. Man kann sicherlich festhalten, dass das Hinauszögern der Staatlichkeit Palästinas jedenfalls nicht zu Frieden geführt hat. Ich sehe ohnehin nicht, wie die bloße Anerkennung eines palästinensischen Staates durch Frankreich oder andere Staaten sich jetzt negativ auf den Frieden auswirken könnte. Und gelinde gesagt muss man ja auch stark bezweifeln, ob die militärischen Maßnahmen und das Vorgehen Israels nach dem 7. Oktober jetzt kurz-, mittel- oder langfristig zu einer Befriedung der Lage führen und die Sicherheit Israels stärken müssen. So verständlich es auch ist, dass sich Israel gegen die grausamen Angriffe der Hamas vom 7. Oktober zur Wehr setzt.
Professor Mehrdad Payandeh war das von der Bucerius Law School. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Ja, und jetzt noch zur Brüsseler Sicht. Auch dort hat man die Ankündigung Macrons natürlich verfolgt. Sabrina Fritz berichtet aber, dass es keinen großen Aufschrei gegeben hat.
Der Spanier Pedro Sánchez war einer der ersten EU-Regierungschefs, der den Vorstoß von Macron begrüßt hat. Gemeinsam müssen wir beschützen, was Netanyahu versucht zu zerstören, schrieb er auf Social Media. Auch andere EU-Länder haben Palästina bereits als Staat anerkannt. Deutschland dagegen will kurzfristig keinen Palästinenserstaat anerkennen, so Regierungssprecher Cornelius. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel sucht die EU eine gemeinsame Nahostpolitik und findet sie nicht. Die EU-Außenbeauftragte Kaya Kallas hatte mit Israel vereinbart, mehr Hilfslieferungen ins Land zu lassen, doch die Erfolge sind minimal, wie ein Sprecher in Brüssel bestätigte. Viele Tonnen an Hilfsgütern, die in den Warenhäusern auf Auslieferung warten, wurden von der EU bezahlt. Während Spanien, Frankreich und die Niederlande mehr Druck auf Israel ausüben wollen, bleibt Deutschland zurückhaltend. Im Gespräch sind Handelsbeziehungen einzuschränken, Personen nicht einreisen zu lassen oder weniger Waffen zu liefern.
Soweit Sabrina Fritz und wir bleiben noch dabei.
NDR Info. Die Meinung.
Von unserem Brüsseler Korrespondenten Andreas Meyer-Feist.
Emmanuel Macron hat den Zeitpunkt nicht zufällig gewählt. Er kündigt nicht nur an, was er tun will, er gesteht mit seinem Plan eine unangenehme Wahrheit ein, die gerade jetzt offensichtlich geworden ist und die auch andere Staaten zwingen soll, sich nicht länger falschen Hoffnungen hinzugeben. Macron zielt auf die Frage ab, was aus der umkämpften Region überhaupt einmal werden soll. Und er lässt keinen Zweifel daran, dass er an Verhandlungslösungen nicht mehr glaubt, zumal auch die amerikanische Beharrlichkeit deutlich nachlässt. Das ist der entscheidende Punkt. Deshalb nun der Übergang in einen formalen Schritt der Anerkennung, der aus seiner Sicht nicht mehr Teil irgendeiner Verhandlungslösung sein kann und zu gegebener Zeit umgesetzt werden soll, sondern ohne an Bedingungen geknüpft, möglichst schnell. Schon der auffällige Stil des französischen Präsidenten macht das deutlich. Er beendet seinen langen Brief mit handgeschriebenen Worten. Es gehe um seine Verpflichtung gegenüber dem Frieden und der Sicherheit aller. Er beruft sich also auf eine Pflicht und löst damit eine neue diplomatische Dynamik aus, die er schon in der kommenden Woche nutzen will, bei einer UN-Konferenz, die er gemeinsam mit Saudi-Arabien ausrichtet. In einem kleinen Rahmen zwar, aber nun mit neuer Bedeutung aufgeladen, nachdem ein erster Anlauf, eine solche Konferenz auszurichten, scheiterte wegen der Angriffe Israels gegen Iran. Noch hat Macron aber nicht erreicht, andere Länder in seinen Vorstoß einzubeziehen. Das war sein Ziel. Der Druck, sich zu erklären, wird aber größer werden, zum Beispiel in Ländern wie Deutschland, aber auch Belgien, die in dieser Frage politisch gespalten sind. Die palästinensische Autonomiebehörde beruft sich auf 149 von 193 Ländern, die einen palästinensischen Staat anerkannt haben, darunter 12 EU-Staaten. Die praktischen Folgen, das muss man der Ehrlichkeit halber aber auch sagen, sind dürftig. Eine Anerkennung würde den Palästinensern gewisse Vorteile bringen gegenüber der internationalen Justiz, etwa wenn es um die Völkermordklage vor dem Internationalen Gerichtshof gegen Israel geht. Nur ändert das was an der Lage der Menschen? Eine Anerkennung löst die beiden Kardinalprobleme nicht. Der Krieg in Gaza wird nicht beendet und die nicht rechtmäßigen Siedlungen im Westjordanland, die von der israelischen Armee geschützt werden, werden nicht aufgelöst. Auch ein souveräner und anerkannter Staat Palästina würde an der Lage jetzt nichts ändern können, zumal die demokratische Legitimität der Führung deutlicher als bisher hinterfragt werden müsste. Die Verbündeten Israels werden trotz aller Kritik an Israel diese Argumente nutzen, um Macron nicht zu folgen.
Die Meinung von Andreas Meyer-Feist. Wir kommen zu einem Thema in Norddeutschland. Volkswagen muss einen weiteren Gewinneinbruch hinnehmen. Der Wolfsburger Autobauer verdiente im ersten Halbjahr nach Steuern etwa 4,5 Milliarden Euro, aber damit gut ein Drittel weniger als noch ein Jahr zuvor. VW-Chef Blume spricht angesichts voller Auftragsbücher dennoch von einem soliden Ergebnis. Helmut Eickhoff berichtet aus Hannover.
Es sind schon deutliche Einbußen, die Volkswagen-Konzernchef Oliver Blume da verkünden musste. Noch macht der Konzern Gewinn, ja, aber der Gewinn sackt um gut ein Drittel ab. Weiter schwaches China-Geschäft, schlechte Verkaufszahlen bei der Marke Porsche, wo der Gewinn zuletzt sogar um 90% eingebrochen ist. Aber nicht nur das belastet das Ergebnis des VW-Konzerns.
Wir haben Zölle in den USA, die deutlich höher liegen, 25% höher als in der Vergangenheit, was wir spürbar merken. Im ersten Halbjahr allein 1,3 Milliarden Belastung für unser Ergebnis. Und parallel sind wir an einer großen Restrukturierung des Volkswagen-Konzerns.
Restrukturierung heißt, es müssen Leute entlassen werden, denn die Produktionskosten sind zu hoch. Im Rahmen eines Sparprogramms werden tausende Stellen gestrichen. Aber auch das kostet erstmal, denn Volkswagen muss Geld in die Hand nehmen, um Menschen abzufinden. Langfristig würden dadurch aber die Kosten gesenkt, so Automobilexperte Stefan Bratzel.
Ich glaube, dass die Sparanstrengungen in den nächsten Jahren noch deutlich mehr an Gewinn bringen können. Das ist das notwendig, weil man braucht das Geld in den nächsten Jahren für die enormen Investitionen.
Geld, um neue neue Technologien zu entwickeln, ausgereifte Modelle. Volkswagen investiert schon längst jedes Jahr Milliarden in Forschung und Entwicklung, wurde kürzlich erst von Experten zum innovativsten Autohersteller gewählt. Bratzel sieht den Wolfsburger Autobauer auf einem guten Weg.
Es wird noch zwei schwierige Jahre brauchen, insbesondere bis sich die Situation im chinesischen Markt durch neue Modelle verbessert hat. Und natürlich eine Unsicherheit bleibt, insbesondere was Amerika anbetrifft.
Thema US-Zölle. Die USA und die EU verhandeln darüber. Bald könnte ein Ergebnis präsentiert werden. VW-Chef Blume will trotzdem selbst einen Deal mit den USA machen.
Gerade auch mit umfangreichen Investitionen in unsere Marken. Wir haben 8 Marken dort, darunter auch 2 amerikanische Marken. Aber auch Absichten, weiter in die Marken wie Volkswagen und Audi zu investieren. Und das sind attraktive Pakete, natürlich auch für die US-Regierung. Und darauf setzen wir, dass wir dann im Nachgang nochmal ein spezifisches Paket für den Volkswagen-Konzern schnüren.
Blume blickt optimistisch nach vorne, auch weil sich die Elektromodelle des VW-Konzerns wieder gut verkaufen.
Wir sind mit weitem Abstand Marktführer in Europa mit 28% Marktanteil. Das ist sehr viel und das ist sehr positiv. Aber bei der Marge sind wir geringer und das spüren wir natürlich auch in unseren Ergebnissen.
Deswegen sei es wichtig, weiter daran zu arbeiten, die Kosten in der Produktion zu senken, sagt Blume.
Und zum Schluss noch nach Baden-Württemberg. Bei einer geheimen Wahl im Stuttgarter Landtag ist gestern ein Stimmzettel dabei gewesen mit einem Hakenkreuz hinter dem Namen eines AfD-Politikers. Nach recht kurzer Zeit ist nun klar, Landtagsvizepräsident Daniel Born von der SPD war's. Born tritt deswegen von seinem Amt zurück und hat auch seinen Austritt aus der Fraktion erklärt. Die ganze Geschichte jetzt von Nicole Freiler.
Die überraschende Nachricht kam am Mittag per Mail. In einem Brief an Fraktionsvorsitzende des Baden-Württembergischen Landtags erklärte der SPD-Abgeordnete und Vize-Landtagspräsident Daniel Born:
Ich habe gestern einen schwerwiegenden Fehler begangen und in einer Kurzschlussreaktion hinter den Namen eines AfD-Kandidierenden ein Hakenkreuz notiert.
Er ziehe die Konsequenzen, weil er dem Parlament nicht schaden wolle. Und weiter:
Ich habe Sorge vor der AfD, vor rechtem Hass und Hetze. Ich werde es mir nie verzeihen, dass ich gestern in einem emotionalen Ausnahmezustand so versagt habe.
Daniel Born ist alles andere als ein Politikneuling. Er trat vor über 30 Jahren als Juso in die SPD ein. Seit 2016 sitzt er für den Wahlkreis Schwetzingen im Landtag. Er ist Mitglied im SPD-Präsidium und seit 4 Jahren Vizepräsident des Landtags von Baden-Württemberg. Nach dem Rücktritt von Born als Landtagsvizepräsident spricht der SPD-Fraktionschef im Landtag Andreas Stoch von einem unverzeihlichen Fehler, den er klar verurteile.
Ich bin nach wie vor fassungslos. Ich habe das jetzt vor wenigen Stunden erfahren und versuche selbst, es nachvollziehen und verstehen zu können.
Der SPD-Landeschef sagt, er habe auch keine Erklärung für das Verhalten von Born.
Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Ich halte ihn für einen tollen Menschen, einen tollen Politiker, einen sehr reflektierten Menschen. Und deswegen kann ich mir es überhaupt nicht erklären, wie er dazu kam. Ich kann mir es nur erklären dadurch, dass er einen Blackout hatte und wirklich in einem Tunnel war, weil die Konsequenzen dieses Handelns müssten ihm eigentlich klar gewesen sein.
Ein Rücktritt möglicherweise nur teilweise. Ob Born sein Mandat als SPD-Abgeordneter ebenfalls niederlegt, ist noch nicht bekannt. Doch genau das fordert Landtagspräsidentin Muchterem Arras von den Grünen heute in einer Stellungnahme. Gestern hatte sich die Landtagspräsidentin nach der Abstimmung sehr emotional gezeigt. Den beschmierten Hakenkreuz-Wahlzettel in der Hand und den Blick in Richtung AfD gerichtet, sagte sie im Plenarsaal.
Das ist unterirdisch, das ist eine Straftat und das ist die letzte Sitzung. Das ist eine Schande für dieses Parlament, das sage ich in dieser Deutlichkeit. Und ich hoffe, dass es nie wieder vorkommt.
Der Vorsitzende der AfD-Fraktion, Anton Baron, nannte den Rücktritt konsequent und kritisierte zugleich das Verhalten der baden-württembergischen Landtagspräsidentin.
Wir erwarten selbstverständlich jetzt auch von der SPD und insbesondere von der Landtagspräsidentin, die uns da ständig angeschaut hat, dass sie jetzt mit einer Entschuldigung auf uns zukommt.
Die Staatsanwaltschaft Stuttgart prüft nach dem Eklat um das Hakenkreuz weiterhin, ob Ermittlungen aufgenommen werden. Knackpunkt ist die Frage, ob das verfassungsfeindliche Symbol auf dem Stimmzettel öffentlich verbreitet wurde. Das Hakenkreuz auf dem Stimmzettel im baden-württembergischen Landtag endet mit einem Rücktritt. Das Parlament ist seit gestern in der Sommerpause. Für den Abgeordneten Daniel Born könnte das Hakenkreuz auf dem Stimmzettel das Ende der politischen Karriere gewesen sein.
Informationen aus Stuttgart von Nicole Freiler und damit enden unsere heutigen Themen des Tages.